SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Mein Name ist Margareta Holzreiter und heute nehme ich Sie mit auf einen Tauchgang an den Grund der deutschen Ostsee. Wir sind auf ungefähr 17 Metern Tiefe in der Lübecker Bucht. Da ist es trüb, kalt und ziemlich ruhig. Wir sehen ein paar Algen, vielleicht Muscheln, kleine Seesterne und Torpedoköpfe, Granaten und Munitionskisten.
Es wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Gebiete ausgewiesen, wo Munition verklappt wurde. Es wurde ja wirklich von Land mit Schuten und Schiffen Munition ins Meer geschmissen, also wie auf eine Müllhalde geschmissen.
Der Meeresgeologe Professor Jens Greinert erforscht die Munitionsaltlasten, die seit Jahrzehnten auf dem Grund der deutschen Nord- und Ostsee vor sich hinrosten. Die Projekte, an denen er beteiligt ist, sind echte Pionierarbeit. Denn Deutschland ist das erste Land, das diesen giftigen Unterwassermüllbergen den Kampf ansagt. Warum es nicht nur für Fische wichtig ist, dass diese Altmunition aus dem Meer entfernt wird, besprechen wir gleich im globalen Interview. Außerdem geht es bei uns um zwei tolle kleine Erfindungen aus unseren Nachbarländern. Eine Tigermückenabwehr aus Fahrradfelgen und eine Fischklingel. Weite Dünenlandschaften, frische Meeresluft und Möwen, die einem den Fisch vom Brötchen schnappen wollen. Das verbinde ich mit der deutschen Nord- und Ostsee. Was man beim Strandspaziergang nicht sieht, unter Wasser lagern 1,6 Millionen Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Einer, der dazu forscht, ist der Meeresgeologe Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Greinert, wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen? Tauchen Sie da in der Ostsee zwischen rostigen Torpedoköpfen rum?
Nein, das mache ich nicht. Also wir tauchen nicht. Es gibt Leute, die dort tauchen. Das sind dann aber meistens die Leute vom Kampfmittelräumdienst oder von Räumfirmen, Munitionsräumfirmen. Was wir machen ist, wir fahren dahin mit unseren Forschungsschiffen und benutzen hydroakustische Systeme, Sonare, um den Meeresboden zu kartieren. Da kriegt man dann ein morphologisches Bild vom Meeresboden. Und wir benutzen ferngesteuerte Kameras, sogenannte Remotely Operated Vehicles, um uns den Meeresboden anzugucken. Dann wissen wir also, was dort liegt und wo es liegt. Und dann nehmen wir sehr viele Sedimentproben, Wasserproben, um die chemische Belastung sowohl im Wasser als auch in Flora und Fauna zu messen.
Nehmen Sie uns mal mit. Also wie muss ich mir das genau vorstellen? Was sieht man denn auf diesen Filmaufnahmen vom Meeresboden?
Da wir ungefähr wissen, wo diese Munition liegt. Es wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Gebiete ausgewiesen, wo Munition verklappt wurde. Es wurde ja wirklich von Land mit Schuten und Schiffen Munition ins Meer geschmissen, also wie auf eine Müllhalde geschmissen. Und da gibt es dann Einzelobjekte, eine Bombe, eine Seemine, eine Kiste mit Granaten oder was auch immer. Oder auch ganze Bereiche, wo dann 20 mal 30 Meter oder noch größer der Meeresboden wirklich voll ist mit Kisten oder Bomben bis zu 1 Meter, 1,50 Meter hoch. Das ist wie wenn ein LKW seinen Sand hinten abschüttet. So muss man sich das vorstellen.
Und dass das da alles liegt, das war ja nie ein Geheimnis. Also wieso hat man trotzdem über 60 Jahre gewartet, um das zu erforschen?
Ja, da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Und einer ist, dass man direkt nach dem Krieg, glaube ich, dann andere Sorgen hatte. Ich denke mal, das geht so in die 60er Jahre rein. Und irgendwann fiel den Leuten auf, eventuell haben wir ein Problem. Wenn wir jetzt aber wirklich das Problem realisieren, müssten wir auch was tun. Und dann hat man geguckt, hatte aber damals auch noch gar nicht die Möglichkeiten, also die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, die Sachen genau zu finden, Analysen so durchzuführen, wie wir das heute tun. Und dann gibt es in Deutschland das Phänomen des Föderalismus. Ja, dass eigentlich jedes Bundesland für die Munition selber zuständig ist. Und da sagt natürlich jedes Bundesland, insbesondere Schleswig-Holstein, das ist ja schön, aber wenn wir das räumen wollen, können wir uns das gar nicht leisten. Lieber Bund, du bist dabei. Und dann sagt der Bund, nee, ihr müsst das selber machen. Also es gab großes Hin und Her, wer eigentlich verantwortlich ist. Und das hat sich geändert, als wir dann so 2015, 2016 und auch schon ein bisschen vorher nachweisen konnten, dass sprengstofftypische Verbindungen, gibt unterschiedliche chemische Verbindungen oder chemische Komponenten in einem Sprengstoff und einer davon ist TNT, den man so kennt. Und die sind alle karzinogen und mutagen, die sind giftig. Und wir konnten nachweisen, dass die austreten und auch in Flora und Fauna im Meer aufgenommen werden. Und dann muss die Politik was machen, weil sie eine Vorsorgepflicht hat. Sie kann das nicht mehr vernachlässigen. Und das haben die dann gemacht.
Sie haben jetzt schon diese giftigen, sprengstofftypischen Verbindungen genannt, die Sie zum Beispiel in Muscheln oder Fisch nachweisen konnten. Das ist aber ja nicht das einzige Problem mit Munitionsaltlasten. Können Sie uns nochmal zusammenfassen, welche Schwierigkeiten es da gibt?
Also das Problem von Munitionseinlasten im Meer ist vielfältig. Einmal, wenn die zum Beispiel in einer Schifffahrtsroute liegen, dann wird sie weggeräumt, weil wenn ein Schiff havariert und einen Anker schmeißen muss, möchte man es nicht auf eine Mine legen. Weiter wird Munition geräumt oder muss geräumt werden beim Offshore-Windausbau zum Beispiel. Wenn ich einen Pylon in den Boden rammen will, tue ich gut daran, vorher die Munition, die dort liegt, wegzuräumen und muss das erkunden. Das Gleiche mit Kabeltrassen oder auch mit Pipelines. Das ist also ein Problem wegen Infrastruktur und Sicherheit. Ein zweites ist, dass manchmal Munitionsteile auch an Land gespült werden. Da gibt es diesen berühmten Phosphor, der so aussieht wie Bernstein, den möchte man nicht finden. Also deswegen tut man auch gut daran, die Munition wegzuräumen. Und das Dritte, was wir eben nachweisen konnten, ist, dass Karzinogene, also toxische Substanzen, aus dieser Munition in die Umwelt gelangen. Das möchte ich einfach nicht im Fisch haben. Und ich möchte auch nicht eventuell in 10 Jahren überhaupt nicht mehr fischen können oder im schlimmsten Fall auch nicht mehr baden können.
Jetzt kann man Fisch aus Ost- und Nordsee im Moment ja noch essen, ohne sich an TNT zu vergiften, einfach weil die Konzentrationen sehr gering sind. Verstehe ich Sie richtig, dass das in Zukunft aber anders sein könnte?
Genau, weil wir sehen, dass viele der Munitionsobjekte unter Wasser zum Teil bewachsen sind, aber eben auch durchrosten. Da wissen wir das noch nicht ganz genau, wie hoch die Konzentration wird und ob das in 10 Jahren ist, dass man dann keinen Fisch mehr essen kann. Aber die Gefahr ist halt da. Und ich glaube, man tut dann gut daran, vorher schon Technologie zu entwickeln, die, wenn man räumen muss, schon entwickelt hat und nicht dann erst anfängt zu entwickeln und dann eventuell 5 Jahre Verzug hat.
Und an genau solchen Entwicklungen sind Sie ja auch aktuell beteiligt, zum Beispiel an einer ersten Piloträumung, die durch den Bund finanziert wurde. Was ist Ihre Erwartung? Wie geht das mit der nächsten Regierung weiter?
Sehr positiv, weil es steht im Koalitionsvertrag. Und da steht es drin, dass auch die neue Bundesregierung sich der Thematik bewusst ist. Also ich denke, es wird so weitergehen, weil es Deutschland auf diesen Pfad sozusagen jetzt gegangen ist und ganz viele europäische Länder gucken, was macht denn Deutschland da? Klappt das? Und wollen wir, wenn es da gut klappt, das nicht auch bei uns machen?
Also das, was hier momentan in Deutschland gemacht wird, könnte auch ein Vorbild sein für andere Länder.
In der Vergangenheit wurde immer wieder Munition geräumt bei Offshore-Infrastrukturprojekten, wie gesagt Kabeltrassen, Pipelines oder Hafen ausbaggern, findet man auch immer wieder Munition. Also diese Einzelobjekte kennt man. Aber was bisher nicht geräumt wurde, weil viele Leute halt gesagt haben, Mensch, das ist sehr teuer und wir wissen nicht, wie es geht, ist die Räumung von Munitionsversenkungsgebieten. Und das ist das, was Deutschland jetzt zum ersten Mal macht. Kein anderes Land macht das, weil jeder sagt, nee, ist zu teuer, ich weiß nicht, wie es geht und lass besser liegen, machen wir nicht. Und Deutschland hat jetzt gesagt, nee, wir probieren das mal. Wir kriegen wahrscheinlich ein paar Schrammen, eine kleine blutige Nase hier und da, aber es ist ein technisches Problem, was, und da bin ich mir sehr sicher, gelöst werden kann. Und es kostet natürlich Geld, aber je mehr ich weiß, wie es geht, desto effektiver werde ich, desto billiger wird es. Und wahrscheinlich ist es dann irgendwann so, wo man sagt, Mensch, das ist eine gute Sache. Und andere Länder sagen auch, die haben das gemacht, die wissen, wie es geht. Dann tue ich das jetzt auch bei mir. Weil auch ich möchte, dass die Munitionshaufen, weiß ich, vor Gdansk irgendwie auch wegkommen.
Ja, Sie sprechen jetzt Polen an, aber welche Länder gibt es denn, die da überhaupt ähnliche Probleme haben wie Deutschland?
Jeder. In Großbritannien gibt es ganz viel, dann ganze Nordseeküste runter, Holland und Belgien und auch im Mittelmeer gibt es auch Munition.
Und was schätzen Sie, wann wir hier in Deutschland alles weggeräumt haben?
Alles, kurz und gut, alles wird nie geräumt werden. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass die Munition geräumt wird, die auf dem Sediment in relativ geringer Wassertiefe relativ dicht zum Strand liegt. Das wäre schon mal der erste Schritt.
Okay, und diesen Zustand werden wir aber auch noch miterleben, oder?
Ich bin mir sehr sicher, dass ich das erleben werde. Also ich bin da wirklich positiv, ja, weil zumindest wie es heute aussieht, das ist jetzt schon die zweite Bundesregierung, die das machen will. Industrie ist interessiert, lokale Industrie, auch die Länder sind interessiert. Und ich bin da sehr sicher, dass die Welt 2040 auf dem Meeresboden deutlich munitionsfreier ist als jetzt.
Das ist die Vision von Meeresgeologe Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Vielen Dank für das Gespräch. Gerade haben wir gehört, die Munition zu bergen ist auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien wichtig. Der soll ja in Deutschland auch unter Union und SPD fortgesetzt werden. Nur wie verlässlich sind die Erneuerbaren eigentlich? Diese Frage haben sich viele gestellt, gerade nach dem riesigen Stromausfall in Spanien, Portugal und Teilen von Frankreich. Und das habe ich auch meine Kollegin Katja Jansen gefragt. Sie ist unsere Energieexpertin. Katja, werden Blackouts durch mehr erneuerbare Energien wahrscheinlicher?
Jein. Wenn man immer mehr Solaranlagen und Co. baut und sonst nichts macht, also keine Speicher, kein Netzausbau, keine Regulation der Einspeisung, dann wäre das tatsächlich ein Problem. Denn Erneuerbare schwanken in ihrer Verfügbarkeit, nennt man Volatilität und gemeint ist, wenn die Sonne scheint und auch noch Wind weht, dann haben wir sehr viel Strom aus Erneuerbaren. Schlägt das Wetter um oder kommt die Nacht, haben wir wenig Strom aus diesen Quellen. Unser Stromnetz braucht aber ein Gleichgewicht. Das Netz läuft immer dann sicher, sicher, wenn gleich viel Strom reinkommt, wie auch gebraucht wird. Und die Schwankungen der Erneuerbaren, die müssen eben gepuffert werden. Die gute Nachricht ist, das passiert auch.
Und wie genau sorgt man da jetzt vor?
Das ist ein Zusammenspiel aus zwei Dingen: Ausbau der Infrastruktur und Eingriffe ins Netz. Also wir bauen einerseits leistungsfähigere Stromleitungen und Speicher, um die Schwankungen der Erneuerbaren auszugleichen. Aber das passiert zu langsam. Ich habe dazu mit Alexander Schilling von Transnet BW gesprochen. Das ist einer der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Und er sagt, wir erleben da eine Energiewende der zwei Geschwindigkeiten. Der Ausbau der Erneuerbaren geht viel schneller als der Infrastruktur. Und das führt zwangsweise dazu, dass die Übertragungsnetzbetreiber eingreifen müssen. Ein sogenannter Redispatch. Da wird dann schnell ein Kraftwerk zu- oder weggeschaltet, damit das Netz nicht aus dem Takt gerät. Und diese Redispatch-Maßnahmen, sagt Schilling, die kommen immer häufiger vor und nehmen aktuell auch noch weiter zu. Man muss aber auch sagen, bislang hat man es im Griff.
Könnte uns das, was wir jetzt in Spanien und Portugal gesehen haben, trotzdem auch hier in Deutschland passieren?
Ausschließen kann man das nicht, denn klar, es kann irgendeine Besonderheit auftreten, die dann doch zum Blackout führt. Aber das ist in Deutschland doch vergleichsweise unwahrscheinlich, denn wir haben hier bei allem Gemecker über unser Stromnetz ein sehr sicheres Netz. Unser deutsches Stromnetz ist nämlich überwiegend doppelt vorhanden. Es gibt also, wenn was ausfällt, fast immer eine Alternative, quasi einen doppelten Boden. Und wir haben eben auch klare Regeln, zum Beispiel für Photovoltaikanlagen mit dem Solarspitzengesetz. Auch diese Vorgaben helfen, dass ein gefährliches Überangebot an Solarstrom gar nicht erst entsteht.
Das waren Infos zur Rolle der Erneuerbaren bei Blackouts. Vielen Dank, liebe Katha. Jetzt im Frühling freuen sich viele Menschen, dass die Sonne so viel Kraft hat. Im Hochsommer kann Hitze aber gesundheitsgefährdend werden. Vor allem in großen Städten, wo sich die versiegelten Flächen und parkende Autos so richtig aufheizen. Die gute Nachricht, der Hitzespeicher-Pkw müsste nicht unbedingt in der Sonne stehen. Sabine Stör weiß mehr.
Das kennen wir nur zu gut. Das Auto stand bei 30 Grad stundenlang in der Sonne und beim Wiedereinsteigen erwarten uns 50 Grad im Innenraum. Jetzt kann uns nur noch die Klimaanlage retten. Dagegen interessiert uns das, was sich währenddessen auf der Autoaußenseite abspielt, erstmal weniger. Rufen wir uns dazu eben mal das Bild vom gebratenen Spiegelei auf der Motorhaube in Erinnerung. Ihr Metall nimmt die Sonnenhitze auf und speichert sie. Autos sind sozusagen Wärmespeicher auf vier Rädern. Julian Zehmke, Bodengeograf an der Universität Koblenz, erklärt:
Also insbesondere, wenn sie sehr dunkel sind, nehmen die eben viel Energie auf vom Sonnenlicht und geben es dann natürlich wieder in die Umgebung ab, wenn es drumherum kälter wird.
Für einen Energieausgleich will das Warme zum Kalten, erklärt Geograf Julian Zehmke.
Und dann ist natürlich ganz klar, dass dann ein aufgeheiztes Objekt, wenn es drumherum in der Nacht wieder kälter wird, entsprechend ziemlich viel Energie und Wärmeenergie transportiert in Richtung der kälteren Umgebungsluft dann.
Die Folge? Die Umgebungstemperatur steigt. Und das ausgerechnet dann, wenn der Boden eigentlich abkühlen sollte. Parkende Autos, die tagsüber die Hitze sozusagen aufsaugen, verstärken damit die Hitzebelastung in Städten. Wie stark beeinflussen parkende Autos das Klima in engen Straßenschluchten? Das war Thema der Studie, die Forschende in Mexiko vor 3 Jahren veröffentlicht haben. Ihr Ergebnis? 10 geparkte Autos können die Temperatur in einer von Osten nach Westen ausgerichteten Straße um 0,5 Grad Celsius erhöhen. Bei einer Nord-Süd-Ausrichtung steigt die Temperatur sogar um bis zu 1,5 Grad. Der Effekt dabei ist jedoch stark abhängig von der Bebauung, dem Wind und der Straßenausrichtung eben. In engen Straßenschluchten staut sich die Wärme besonders. Die Forschenden aus Mexiko plädieren für vertiefende Untersuchungen in weiteren Studien. Doch es gibt Lösungen.
Der große Vorteil ist natürlich, dass Autos bewegliche Objekte sind. Das heißt, hier kann ich mit wenig Aufwand im Grunde Hitzespeicher aus der Stadt raus entfernen, beziehungsweise einfach so positionieren, dass sie sich erst gar nicht aufheizen.
Mehrfamilienhäuser werden nicht mehr ohne Tiefgarage genehmigt. Und auch ein einfaches Verschieben in die Parkhäuser der Städte kann dafür sorgen, dass sich die Fahrzeuge dort gar nicht erst aufheizen, beziehungsweise dann auch nachts ihre Hitze dort abgeben. Dem kommt eine Entwicklung entgegen, die derzeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele Parkhäuser setzen auf günstige Nachttarife, um außerhalb der Stoßzeiten die Kapazitäten besser nutzen zu können. Das reduziert den Parkdruck auf den Straßen. Zudem erhöhen viele Städte mittlerweile die Gebühren fürs Anwohnerparken. Stehen Autos also in Parkhäusern und werden die Parkflächen der Innenstadt außerdem noch entsiegelt und mit Grün bepflanzt, sinkt die Umgebungstemperatur und das Stadtklima verbessert sich spürbar. Bei der klimafreundlichen Stadtplanung der Zukunft sollte also der Einfluss von Autos als Wärmequelle mitgedacht werden. Und Anwohnende können ihre Stadt auch darauf aufmerksam machen.
Eine, der die Hitze überhaupt nichts ausmacht, ist die asiatische Tigermücke. Im Gegenteil. Durch den Klimawandel breitet sie sich hier in Deutschland immer weiter aus und kann auch im Garten super lästig werden. Ein Rentner-Ehepaar aus Basel hat sich etwas gegen die Mücke einfallen lassen. Die Basis ihrer Erfindung? Alte Fahrradfelgen. Anita Westrup hat die beiden besucht.
Asiatische Tigermücke. Schon ihr Name klingt bedrohlich. Rentnerin Regina Lena Moser hat in ihrem Schrebergarten in Basel schon einen Stich abbekommen.
Ich hatte so einen riesen roten Fleck und einen Ausschlag am Körper. Ich habe eben gehört von Leuten an der französischen Grenze, die trauen sich zum Teil nicht einmal mehr in ihren Garten.
Und im Garten lauert nun mal eine der Lieblingsbrutstätten der Tigermücke, die Regentonne. Stehendes Gewässer, ohne Deckel, viel Platz für die Larven der Tigermücke. Was also tun? Die Behörden empfehlen Netze auf den Regenfässern. Doch Oskar Lehner ist davon nicht überzeugt.
Das Problem bei diesen Netzen ist so, dass sie nicht stabil sind. Man kann ziehen, wie man will. Wenn es nass ist, das fällt sofort wieder rein.
Lose Netze, buchstäblich eher ein Reinfall. Eine Alternative muss her. Vielleicht aus den Überbleibseln aus Oskar Lehners alter Fahrradwerkstatt?
Als ich das Fahrradgeschäft aufgehört habe, aus gesundheitlichen Gründen, hatten wir noch fast 1000 Felgen. Die sind bis jetzt rumgelegen. Und dann haben wir die als Grundträger genommen, weil das muss ja stabil sein.
Speichen raus, dafür ein feinmaschiges Edelstahlgitter rein. Festgelötet mit alten Bremskabeln, von denen Oskar Lehner auch noch etwa 2000 hatte.
Regina, komm mal, jetzt bist du dran.
Im Keller wird gebastelt. Regina Lena Moser schneidet die Gitter zu und spannt sie auf die Felgen. Oskar macht den Rest. Dabei fixiert er ein schlankes Sanitärrohr rund um die Felge.
Und dann wird es angeschraubt, das ist das Tollste. Da muss man nicht viel denken.
Er an der Werkbank, sie an einem Tisch daneben. Es ist wie ein neues gemeinsames Hobby.
Da wir das zu zweit tun können, ist es ein gemeinsames Werk. Es gibt zwar nicht dieselbe Freude wie Tanzen, aber wenn wir dann das Ergebnis sehen, freut es uns.
Seine Frau war es, die sofort das Potenzial in den Schutzgittern gesehen hat. Sie lassen Wasser durch, aber eben nicht die Eier der Tigermücken.
Ich war so überzeugt, dass das ein gutes Produkt ist. Und ich habe es ja eben selber getestet und war so Feuer und Flamme dafür, dass ich gedacht habe, das wollen alle.
Die ersten Anfragen kamen aus ihrem Kleingartenverein und dann aus der gesamten Schweiz. Über den extra angelegten Onlineshop tigermücke.com gehen mittlerweile täglich Bestellungen ein. Auch die Behörden sind ganz angetan von der Erfindung der Lenas.
Der Hauptgrund ist, dass es wirklich sehr stabil ist und wetterfest, im Gegensatz zu diesen beweglichen Netzen. Und es ist sehr einfach zu handhaben,
sagt Susanne Biebinger. Im Kanton Basel-Stadt ist sie für die Bekämpfung der Tigermücke verantwortlich. Sie weiß, die invasive Art, eingeschleppt vor allem in Containern und Lastwagen, breitet sich in Mitteleuropa immer mehr aus. Und der Klimawandel befeuert die Vermehrung.
Wir haben hier ein sehr warmes Klima. Und vor 10 Jahren war es tatsächlich noch zu kühl, als dass die Tigermücke überwintern kann. Die legen ja Eier, die kälteresistent sind und trockenheitsresistent und dann so überwintern können. Und vor 10 Jahren haben die Temperaturen noch nicht genügt. Und jetzt ist es so warm geworden, dass es dann irgendwann möglich geworden ist.
Und so kann aus einem idyllischen Schrebergarten ein Tigermücken-Hotspot werden. Mehr als 150 Abdeckungen für Regentonnen haben die Lenas schon gebaut. Aber allmählich reicht es beiden. Sie geben das Geschäft ab.
Wir dürfen dann mal wirklich Rentner sein. Darauf freuen wir uns sehr.
Zwischen Tulpen, Kräutern und Salaten ganz entspannt im Garten. Ohne Tigermückenstress.
Von einer Erfindung, die die Fortpflanzung von Mücken erschwert, zu einer, die sie bei Fischen erleichtern soll. Bei vielen Fischen ist aktuell Laichzeit. Und wo wir Menschen den Fluss nutzen, versperren wir ihnen häufig den Weg zu ihren Laichgewässern. In der Stadt Utrecht in den Niederlanden gibt es deshalb die Fischklingel.
Ding Dong steht in Großbuchstaben auf dem Haus. Direkt neben dem Fluss. Im Haus sitzt Luc de Boer, Student und Schleusenwärter. Er sieht auf den Laptop. Auf seinem Laptop läuft ein Livestream, der den Fluss zeigt. 1256 Personen schauen sich den Stream gerade an. Das Bild ist hellgrün, nur ab und zu zieht eine Alge vorbei. Sobald aber ein Fisch auftaucht, können die Zuschauenden eine virtuelle Klingel drücken. Dann wird Luc informiert, dass ein Fisch im Fluss wartet. Es ist kein gewöhnlicher Fluss, in dem die Fische schwimmen, sondern eine Gracht in den Niederlanden, in der Stadt Utrecht. In den Grachten leben Barsche, Hechte, Zandern und sogar Aale. Im Frühling schwimmen viele der Fische vom Fluss Vecht zum Kromme Rhein, um ihre Eier zu legen. Flussaufwärts also, weil das Wasser dort sauerstoffreicher ist. Das ist wichtig für die Eier. Aber es gibt ein Problem. Sie kommen nicht durch die Wertslaus, eine mehrere hundert Jahre alte Schleuse. Luc weiß, wie sie zu öffnen ist.
Es ist eigentlich nur ein sehr großes Rad. Die Türen selbst wiegen natürlich ein paar hundert Kilo. Wenn man zu viel Druck ausübt, wird es schwierig. Wenn man aber wartet, bis die Wasserstände gleich sind, ist es sehr einfach.
Luc bekommt eine Benachrichtigung. Mehrere Fische wollen durch die Schleuse. Zuerst muss Luc den Wasserstand anpassen. Also Tor 1 auf, um mehr Wasser reinzulassen. Dann ist Tor 2 an der Reihe, also die Schleuse, an der die Fische warten. Luc muss jetzt an dem großen Rad drehen, bis sich die Schleuse öffnet. Ein Stück noch und die Schleuse ist offen. Jetzt können die Fische weiterschwimmen.
Mir macht die Arbeit Spaß.
Voraussichtlich bis Juni noch arbeitet Luc an der Schleuse. Danach geht der Livestream wieder offline. Bis zum nächsten Frühling, wenn wieder viele Fische auf Durchreise sind.
Den Livestream und die Klingel finden Sie übrigens, wenn Sie online nach Fischklingel Utrecht suchen. Und wenn Sie dann schon mal online sind, dann suchen Sie doch gerne auch mal nach Global das Umweltmagazin. Oder schauen Sie in der ARD Audiothek vorbei. Da finden Sie nämlich alle unsere Globalfolgen zum Nachhören und Weiterleiten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei mir zu Hause hat die Ich-kann-meine-Biotonne-riechen-Saison dank der Wärme der letzten Tage offiziell begonnen. Jetzt zum Mai sind neue Regelungen für die Biotonne in Kraft getreten. Der Biomüll darf jetzt nur noch maximal 3% Fremdstoffe wie Kunststoff enthalten. Das ist sinnvoll, etwa weil dann weniger Mikroplastik in unsere Böden gelangt. Aber auch, weil Biomüll ein richtig wertvolles Energiepaket ist, sagt Alice Thielson.
Kartoffelschalen, welke Salatblätter, Eierschalen, zugegeben, was da in der Biotonne liegt, ist nicht sehr ansehnlich, aber gehaltvoll. Organisches Material arbeitet. Mikroorganismen sorgen dafür, dass sich Blätter und Schalen nach und nach zersetzen. Im Kompostierwerk verrottet der Inhalt der Biotonne sozusagen unter professioneller Aufsicht. Am Ende bleibt ein wertvoller Kompost, ein natürlicher Dünger. Es muss kein aufwendiger Kunstdünger hergestellt werden und es braucht auch kein Torf, Moore werden geschont. Noch ergiebiger ist es, wenn der Biomüll in Vergärungsanlagen behandelt wird. Wenn er hier luftdicht abgeschlossen vor sich hin rottet und gärt, entsteht Gas, das gleich vielfach genutzt werden kann. Es kann aufbereitet ins Erdgasnetz eingespeist werden. Wenn die Müllsammelfahrzeuge gasbetrieben sind, können sie hier tanken. Oder aus dem Gas wird in einem Blockheizkraftwerk Wärme und Strom. Und der Gärrest, der übrig bleibt, kann noch als Dünger vermarktet werden. Inzwischen geht immer mehr Biomüll in solche Vergärungsanlagen statt in reine Kompostierwerke. Das ist ökologischer. Wenn ich den Biomüll nur als Kompost verrotten lasse, muss ich zusätzlich Energie einsetzen, denn der Rotteprozess braucht's warm. Auch der Biomüll in der Vergärung braucht erstmal Strom und Wärme, aber was ich am Ende an Energie wieder rausholen kann, das ist mehr. Biomüll vergären hat also eine positive Energie und eine gute Klimabilanz.
Also beim Mülltrennen ab jetzt noch besser aufpassen. Und an der Stelle auch ein Danke an die Menschen, die regelmäßig meine Biotonne abholen. Und damit endet unsere Sendung. Ich bin Margareta Holzreiter. Machen Sie's gut.